Guten Tag, lieber Boris.
Hallo und einen herrlichen, wunderschönen sommerguten Tag.
Und soll ich dir was sagen? Ich muss dich ganz kurz sitzen lassen. Ich muss eben auf den Knopf drücken bei meiner Kaffeemaschine.
Bitteschön.
Was geht so vor? Ganz schnell.
In der Zeit könnte ich einen schmutzigen Witz erzählen. Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Und zwar, was eigentlich haben die Zeugen Jehovas und Hoden gemeinsam? Genau, sie kommen immer zu zweit, sie haben eine Scheißfrisur und am Ende dürfen sie nicht mit rein. Und jetzt müsste der Kay gleich wiederkommen und er weiß gar nicht, dass ich diesen schmutzigen Witz erzählt habe. Wenn ich jetzt noch einen zweiten schmutzigen Witz kennen würde, dann würde ich einen zweiten schmutzigen Witz erzählen. Aber ich kenne keinen mehr so richtig. Ich bin so schlecht im Witze erzählen. Verdammte Kiste nochmal. Ich könnte nochmal schnell googeln vielleicht. Schmutzige Witze. Oh, das ist zensiert. Das darf ich nicht. Tja, was machen wir jetzt? Ich könnte noch einen Buchtipp abgeben.
Es gibt nichts da. Alter Streber. Ach so, Zigarettchen an und dann können wir, so lange wie es noch ist.
Also jetzt ist ja, inzwischen ist ja Rauchen, weiß ich gar nicht, ne? Das war ja, früher war es, haben es alle gemacht. Dann war es ja gesundheitsgefährdend mit den bösen Schockbildern. Wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Rauchen und Umweltschutz? Gibt es da inzwischen auch irgendwas?
Das hat Yvonne gestern behauptet. Die hat gestern gesagt, irgendwas hätte man da schon in Verbindung gebracht. Naja, nun gibt es ja immer zeitgeistesgestörte Idioten, die den Klimaschutz in allem sehen und den Klimawandel auch. Aber ich habe noch kein direktes Beispiel gehabt, was Rauchen betrifft und Klimawandel. Es verbrennt CO2, natürlich, aber das sind alle Infos, die ich dazu habe.
Aber diese Blätter, diese Tabakblätter, die werden ja auch sonst irgendwie vermodern oder verbrennen. Insofern ist es, glaube ich, nicht so dramatisch. Also ich würde es jetzt immer so, ich würde es dir nicht vorwerfen und ich würde auch keinem anderen raten, es dir vorzuwerfen.
Ja, besser ist es auch. Ich halte aber, das soll ja auch mal gesagt werden, ich halte tatsächlich Rauchen auch für schädlich. Und ich bin auch abhängig. Ich will es mir abgewöhnen. Aber ich bin auch, das sagen viele Leute ja auch, die rauchen und es wird immer für ein Pseudo-Argument gehalten, aber nein. Ich bin auch wirklich ein Genussraucher, so wie ich mit Genuss einen Kaffee trinke oder auch mit Genuss Schokolade esse. Also ich muss da wirklich auf etwas verzichten, was ich sehr genieße, weil es mich gesundheitlich so beeinträchtigt, dass ich es merke. Das ist der Grund. Wenn ich das nicht merken würde, so wie meine Frau, die ja auch raucht, die merkt gar nichts. Und ich habe ja mit meiner Lunge tatsächlich Probleme. Und deshalb muss ich aufhören. Und ich weiß auch, dass das Rauchen schädlich ist, aber zu viel Schokolade ist auch schädlich, wie wir an Ricarda Lang sehen. Und deshalb, ich werde aufhören. Wir werden das mal mit dem Podcast ja vielleicht live begleiten, dass ich aufhöre.
Ja, ich könnte dir jetzt schon mal präventiv sozusagen, ich hatte die gleiche Situation auch mal. Und zwar war das in den frühen 90er Jahren, da schmeckten mir die Marlboro Light mit weißem Filter aus Amerika besonders lecker und ich war gleichzeitig auch in Amerika. Und dann habe ich im Rahmen einer Talkshow, der ich beigewohnt habe, habe ich einen Menschen kennengelernt und zwar ist das ein Psychologe oder Psychiater gewesen, der den Promis ihre Drogensüchte abgewöhnt. So, ein super spannender Typ. Ein älterer Herr und ich habe dann die Dreistigkeit besessen, weil er fragte mich dann hier, German, was machst denn du hier und so, und habe ich ihm erzählt, dass ich hier arbeite und eigentlich am liebsten hier bleiben würde und so weiter und so fort. Er sagte, ach, das ist ja spannend und er hatte auch dann irgendwelche deutschen Großeltern oder irgendwelche in seinem Stammbaum, irgendwelche Deutschen und so. Naja, dann sagte ich, Mensch, dann, also ich zum Beispiel rauche ja und gerne diese Marlboro Light mit dem weißen, die gibt's ja nur bei euch in Amerika mit dem weißen Filter. Und da sagt er, macht es dir denn Spaß, das Rauchen? Dann sage ich, puh, ich weiß nicht, ich bin so Geselligkeitsraucher irgendwie. Das schmeckt mir jetzt nicht besonders gut. Dann sagt er, ja, wie ist denn das bei dir mit deinem Rauchverhalten, wenn du krank bist? Dann sage ich, wenn ich krank bin, rauche ich nicht, bin ich bescheuert, warum soll ich da rauchen? Das ist mir völlig egal. Ich bin mehr so jemand, der das so aus Genuss und Geselligkeit macht. Dann sagt er, und hast du denn ein schlechtes Gewissen auch dabei? Sag ich, ja, irgendwie ja, weil es nervt mich. Und ich merke auch, dass je mehr ich rauche, desto schlechter bin ich im Sport. Und je schlechter ich im Sport bin, desto fetter werde ich und so weiter und so fort. Dann sagt er, pass auf, ich schenke dir was. Ich schenke dir $5,000, sage ich, das ist aber geil. Sagt er, ja. Wenn du mich besuchst in meiner Praxis, also die Promis, ne, die zahlen $5,000 dafür, du kriegst umsonst. Ich gebe dir eine Viertelstunde meiner Zeit und danach bist du kein Raucher mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und dann bin ich da hingefahren, dann war erstmal die Assistenz, die hat mich nicht reingelassen. Dann hat die Geschichte erzählt von wegen German und ich hätte ihn am Set getroffen. Da hat die gesagt, ja, ist klar, hat mich nicht reingelassen. Ich hatte aber einen Termin, habe ich das gesagt, da war hin und her, naja. Er kam dann irgendwann raus und hat gesagt, hey, my German friend. Und dann durfte ich bei ihm rein. Und dann sagte er so, haben wir 15 Minuten, die Uhr läuft, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ich sag dir was. Also erstens, wenn du aufhörst zu rauchen, heißt es definitiv nicht, dass du nie mehr eine Zigarette rauchst. Ganz wichtiger Satz. Es entspricht nicht der Wahrheit, dass wenn man aufgehört hat zu rauchen, raucht wieder eine Zigarette, dass man wieder süchtig ist. Entspricht nicht der Wahrheit. Wahr ist, dass man eine Woche, manche Leute zwei Wochen, ein Gefühl von Entzug hat, den man dadurch lindern kann, dass man die Rituale rund ums Rauchen ändert. Bei mir war es zum Beispiel so, morgens ins Büro labern mit den Kollegen, Käffchen trinken, Telefon rangeholt und vor dem Telefonieren nochmal schön die Zigarette angezündet. Sagt er, pass auf, das machen wir jetzt nicht mehr, für dich gibt's nur noch Tee. Und wenn du den Tee trinkst, wenn du dir Tee machst und trinkst keinen Kaffee mehr, wirst du merken, du hast auch keine Lust mehr auf die Zigarette, weil der Körper hat diesen Rhythmus gelernt und du musst den Rhythmus durchbrechen. Am besten telefonierst du auch gleich mal ohne Tee und ohne Zigarette, dann machst du dir deinen Tee und dann telefonierst du weiter. So, das war der zweite Tipp. Der dritte Tipp war, ich möchte, dass du eine Geschichte dir für dein Leben lang merkst. Alle, aber auch wirklich alle Anti-Rauch-Kurse, die es damals gab, die entwickelt meistens in den Mitte der 40er Jahre, sind entwickelt einzig und allein für beratende Psychologen der Zigarettenindustrie, weil sie festgestellt haben, wenn du heute aufhörst zu rauchen und hast meinetwegen ein Päckchen am Tag geraucht, rauchst du danach 1,5. Deswegen hat die Zigarettenindustrie ein Mörderinteresse daran, dass du aufhörst zu rauchen, weil du rauchst danach mehr. Und diese drei Informationen habe ich dir hier auf meine Visitenkarte hinten drauf geschrieben, hat er wirklich gemacht. Und die steckst du jetzt in die Tasche. Und jetzt gibst du mir dein Zigarettenpäckchen. Und ich sage, was? Zigarettenpäckchen, hat das Zigarette, habe ich ihm gegeben, ne, war noch fast voll, hat er einmal so gedreht und in den Müll geschmissen, hat gesagt, tschüss, das war's, schönen Tag. Und das Irre ist das, ich habe am selben Tag, habe ich gesagt, so eine Scheiße irgendwie, ne, habe dann abends noch schöne Zigarette geraucht, aber eine. Und ich habe danach ganz viel nicht geraucht und ich habe trotzdem mal zwischendurch wieder irgendwie so eine Genusszigarette geraucht, dann habe ich irgendwie andere Drogen genommen, da habe ich dazu, weil jetzt gibt ja eine Droge, zu der schmecken ja Zigaretten so lecker, habe ich mir eine reingepfiffen, erst die Nase, dann den Mund und so und habe dann auch wieder geraucht, aber ich habe aufgehört zu rauchen. Ich habe zwar nie wieder eine Zigarette geraucht, aber ich habe aufgehört zu rauchen. Und ich habe dann irgendwann mit, keine Ahnung, 35, 40, habe ich gar nicht mehr geraucht, weil es dann einfach sinnlos war, weil es mich genervt hat. Aber dieses Erlebnis war sozusagen lebensprägend.
Ja, also ich kann das nur bestätigen, dass man da mehr raucht. Ich habe bewusst wieder angefangen, weil mir das ja zu Corona-Zeiten auf den Sack ging, hier die Sitzerei und meine Frau, die immer Zigaretten geraucht hat. Und darum habe ich dann auch gesagt, so, ich will jetzt auch mit rauchen. Und ich sage, ich kann das nur bestätigen, ich rauche jetzt das Doppelte. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ich rauche nur, also es ist tatsächlich, ich genieße das schon sehr, aber es gibt Momente, wo mir total schwindelig wird und ich dann denke, warum hast du die jetzt geraucht? Das, weil du süchtig bist. Und und es ist beeinträchtigt meine Gesundheit. Ich bin kurzatmiger geworden. Das ist der.
Rauchst du nach dem Aufstehen?
Ja, das habe ich früher zum Beispiel nie.
Also meine Ex-Frau, ne? Ich kann mich kaum mehr an sie erinnern, aber woran ich mich erinnern kann, ist, dass die war wirklich rauchsüchtig. Und zwar so rauchsüchtig, dass sie im Flugzeug gezittert hat und dann als erste erstmal eine rauchen. Dieser Satz, erstmal eine rauchen. Das ist nach jedem Geschäft, nach jedem Geschäftsbesuch, nach jedem Ort, wo man nicht geraucht hat, war erstmal eine rauchen. Und die hat tatsächlich morgens nach dem Aufstehen geraucht. Wenn ich morgens eine Zigarette geraucht hätte, also irgendwann vor 12, ne, dann wäre ich einfach tot umgefallen.
Ja, so geht's mir auch oft. Ich werde ja jetzt manchmal durch die ganzen Aufregungen und durch die furchtbar viele Arbeit, die ich habe ja wenig Rhythmus und da werde und dies hin und her, wegfahren, wieder nach Hause. Ist mein Rhythmus hier zu Hause ziemlich im Eimer und dann werde ich manchmal um 6 Uhr morgens wach. Dann gehe ich erstmal leider rauchen.
Nein.
Und dann sitze ich hier und rauche eine Zigarette und dann lege ich mich wieder ins Bett. Und das habe ich früher nicht gemacht. Aber ich will davon tatsächlich auch weg. Jetzt fahre ich ja erstmal 14 Tage in Urlaub und werde keinen Tropfen Alkohol trinken. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich denn jetzt, wenn ich in Urlaub fahre? Du willst ja weniger trinken. Das passt übrigens, fällt mir gerade ein, zu der Therapie, die du da empfohlen bekommen hast. Weil ich habe überlegt, was könnte ich denn jetzt trinken, wenn ich jetzt in Urlaub fahre? Wir fahren nämlich am Anfang immer einkaufen und dann decken wir uns ein mit Köstlichkeiten zum Grillen und zum Essen, was wir so essen im Urlaub und so. Und da gucken wir auch nicht aufs Geld. Und dann habe ich das gerne mal, dass ich denke, was mache ich denn jetzt? Ich weiß, Rolli kauft sich immer eine große Flasche Jägermeister und eine Flasche Rum. Ja. Und das ist dann in 14 Tagen aufgebraucht, glaube ich jedenfalls. Doch, glaube ich. Und ich habe davon immer so mitgenippt. Nicht so viel, aber auch schon so. Aber ich habe mir dann vielleicht mal Bier geholt, weil ich ja vom Berufswegen dann auch immer mit Alkohol unterwegs bin. Jetzt habe ich mir überlegt, durch diese dauernde Fragerei, was trinke ich denn jetzt? Was könnte ich denn trinken? Ich könnte ja Cola trinken, ich könnte ja fahren. Trinke ich jetzt Jever-Pfand? Oder was trinke ich denn jetzt, wenn du keinen Alkohol trinken willst? Oder einen leichten Wein? Das ging ja dann vielleicht auch noch und so. Nein, ich habe jetzt einen Schlussstrich gezogen. Ich werde mir 2 Kisten Mineralwasser holen. Und das war's.
Ohne Sprudel aber.
Nee, eigentlich nicht.
Doch, ohne Sprudel. Und weißt du, was dann passiert? Sag ich dir. Also, du musst ein gutes Mineralwasser nehmen. Tatsächlich, das ist nicht so einfach zu finden, aber ich würde definitiv ein stilles nehmen, weil das andere ist ja wieder ein zusätzlicher Mehrreiz. Und wenn du eine Woche lang am Tag 2 Flaschen Wasser trinkst, dann geht es dir, schwöre ich dir, geht es dir extrem besser. Extrem besser. Du wirst es so merken, du machst dir keine Vorstellung. Du musst dort auf Pipi, weil da muss man sich dran gewöhnen, aber das ist der Beste. Also wenn du deinen Urlaub richtig gut nutzen willst, dann rauchst du weniger, bewegst dich mehr und trinkst Wasser. Und du wirst danach wiederkommen. Ich glaube nicht, dass du unlustiger wirst, aber es wird dir deutlich besser gehen. Das ist wirklich so. Also wir haben ja eins gemacht. Wir haben ja eine alternative Wasserleitung bei uns installieren lassen, wo gereinigtes und mineralisiertes Wasser rauskommt. Und das haben wir bei uns gemacht, weil ich das in Amerika, aus Amerika kannte und so. Und dann und das macht auch Sinn, weil diese, was bei uns in dem Wasser drin ist, ne, wir denken immer, wir haben das sauberste Wasser der Welt, ist alles okay. Und ist auch nicht direkt gesundheitsgefährdend, aber da sind viele Sachen drin, mit denen willst du nichts zu tun haben, zumal jetzt gerade, also in der Reinigung des Wassers, manche Sachen gar nicht wegkommen. Also Antibiotika zum Beispiel ganz kleine Plastikteile und so kommen da gar nicht raus. Insofern macht es Sinn, so einen Filter einzubauen. So. Und dieses Wasser, also seit wir dieses Wasser haben, trinkt die ganze Familie deutlich mehr Wasser. Erstens, es schmeckt auch viel geiler. Und wenn du Kaffee kochst oder Tee, ist obendrauf dieser ganze Schaum nicht. Das ist total irre. Also wirklich es gibt eine andere Wasserqualität. Und es gibt auch gute Wasser. Kann man auch nach Tests gucken. Und ich schwör's dir, 2 Wochen lang richtig leckerer, immer schön Wasser. Man kann es ja ein bisschen kühl machen, damit es besser runtergeht und so. Aber fein. Ansonsten Fruchtschorle. Wenn du schon Sprudel nimmst, dann macht man ein bisschen Frucht damit rein. Herrlich. Herrlich.
Ja, gut. Also wir werden uns in 14 Tagen, wir machen ja auch eine Podcast-Pause jetzt während des Urlaubs, dem werten geneigten Hörer, wollen wir das mal schon mal verkünden. 14 Tage sind wir dann jetzt weg. Also 14 Tage, oder?
Ja, ich würde Folgendes vorschlagen. Du hast es ja neulich schon mal gesagt und habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, wir sollten eins machen. Sollen wir nicht also irgendwann mitten im Urlaub jeder einen Single-Podcast machen von, ich sag mal, 5 Minuten oder 10 Minuten, wie es denn im Urlaub ist? Einfach erzählen, wie es im Urlaub ist und dann packen wir das mit rein, als ob es ein Podcast wäre.
Ja, das könnte man machen. Also ich setze mich vor mein Zelt, nehme das Handy von Claudia, die mich begleitet, weil ich keine Elektronik mitnehme.
Ja.
Und dann spreche ich mal drauf, wie es mir so geht. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ja. Das schicken wir dann zu Yvonne und die muss das dann schneiden.
Ja, das ist doch
zusammensetzen.
Ja, wir machen einen Urlaubsbericht sozusagen. Da machen wir so einen schönen Tag und machen an diesem einen Tag einen Urlaubsbericht und Yvonne schneidet das zusammen. Finde ich grandios.
Ja, sehr schön. Das können wir machen. Das hätte man dann in der nächsten Woche, das könnten wir. Naja, vielleicht könnten wir es. Nee, wir machen es nur einmal, ne?
Wir machen es ja nur einmal. Ja, wir machen es einmal als Urlaubsspezial.
Ja.
Als Urlaubsspezial.
Sehr schön.
Wir können es auch zweimal machen. Dann kann Yvonne einmal dich, einmal mich hintereinander schneiden. Das kann man ja machen. Wir machen eine Urlaubsspezialsendung.
Ja, sehr schön. Ja. Das ist ja, wie könnte man denn das machen? Wir machen das, wir können uns ja gegenseitig quasi erzählen, was wir tun, ne? Ich erzähle es dir und die Leute können mithören. So ist
genau
es
so. Immer. Ja, wir berichten einfach, als ob wir wie früher, als ob man aus dem Urlaub anruft und dann fragst du, Mensch, wie ist es denn bei dir? Und dann sage ich, ach, heute sitzen wir gerade auf der Terrasse, die Nudel baumelt im Wind.
Sehr schön. Ja, das ist ja schön. Und wir haben uns den Urlaub auch verdient. Ich war gestern ich war ja wieder unterwegs viel. Es waren alles schöne Auftritte. Einmal in Dortmund ausverkauft, erst in Dortmund, da waren wir ausverkauft, dann in Saulheim, ganz interessant, da ist eine Reihe weggeblieben, eine ganze erste Reihe. Und wir vermuten, das sind Leute, die sich darüber echauffiert haben, dass ich ein Bild von Till Lindemann gepostet habe bei Instagram. Da habe ich nur drunter geschrieben, gute Nacht. Wir beide sagen gute Nacht. Das hat die so getriggert, dass die dann irgendwie in meine Timeline gekotzt haben und ich habe dann darauf reagiert und habe gesagt, sieht mir alles auf den Sack. Diese Leute haben dann beschlossen, fernzubleiben und dem Chef dieser Location in Saulheim, dem Max Pub, auch noch zu schreiben, sie fänden das total schade, dass sie mir eine Plattform geben. Das ist ja auch so furchtbar. Weil, ja, also, das haben sie sich begründet, aber wir haben eins und eins zusammengerechnet und dachten dann, es wird daran liegen, dass ich da dieses Lindemann-Bild gepostet habe. Und dann bin ich nach Langenwetzendorf gefahren, in die Neuschenke, da trete ich schon seit Ewigkeiten auf, und das war sehr schön, zumal da kamen Leute von wer weiß woher, die kamen aus Berlin, aus Leipzig und so. Ich stelle fest, dass ich aufgrund aufgrund unseres Podcasts und meiner Aktivitäten bei Twitter tatsächlich Leute bekomme, die sich explizit für mich interessieren, die nicht sagen, ich komme jetzt einen Comedy-Abend an, sondern ich finde das interessant, wie der Mann so denkt, weil der so frei ist und gucken sich so einen Abend an. Und die sind immer begeistert. Das macht mir sehr viel Freude. Und gestern war ich dann noch in Berlin zu diesem neuen Internetsender News. N-I-U-S.
Ja, N-I-U-S, ganz wichtig. N-I-U-S.de, News. Das ist euer aller neues Nachrichtenportal, wo man alle Nachrichten ganz objektiv und sauber hören kann.
Genau. Und da bin ich gewesen. Da gibt es ein Format, das heißt Stimmt. Da war ich jetzt schon das zweite Mal. Ja, und das war sehr interessant. Die Themen waren sehr heiß. Ich hatte ein bisschen Angst. Die Themen waren die Krawalle in Gießen. Von dem Eritrea-Festival.
Ja.
Da war ja das Eritrea-Festival und ich hatte mich dann da schlau gemacht und ich fand es schon interessant. Also musste immer denken, ich habe das auch so eröffnet gestern und habe gedacht, ich dachte, es wäre ein Geriatrie-Festival, also ein Festival für alte Leute. Das wäre doch schön gewesen nach diesem unsäglichen Pride Month, wo es ja mehr oder weniger auch nur geht um jung, schwul und sexy. Wäre doch so ein Geriatrie-Festival mal wirklich toll für alte Leute, aber es waren dann noch Eritreer.
Ja.
Und es waren, was ich am interessantesten fand zu den Bildern, die man gesehen hat, war, es waren wieder nur Männer zu sehen. Es waren wirklich fast nur Männer. Es waren auch Frauen da. Aber bei diesen ganzen Kloppereien und bei diesen ganzen Aufläufen, das waren wieder nur Männer. Und der Hammer ist, dass es ja zwei Gruppen waren von Leuten, die einen, die gegen die Regierung sind, in Deutschland gegen die Regierung demonstrieren, die anderen, die dagegen demonstrieren, dass die jetzt ein Festival machen, weil die ein Festival machen für eine Regierung, die diktatorisch ist, Meinungsfreiheit verbietet, Pressefreiheit abschafft, sich aber dann herausnehmen, in Gießen, in einem Land und in einer Stadt, in der die Meinungsfreiheit gilt, die Meinungsfreiheit mal eben für die Zeit des Festivals abzusagen und zu sagen, die dürfen da ihre Meinung nicht sagen und die mit Steinen beschmeißen und Flaschen bewerfen, um sich dann, wenn die Polizei kommt, alle wieder einig zu sein und gemeinsam gegen die deutsche Polizei zu gehen. Also das finde ich schon der Hammer. Und dann kommt auch noch Herr Beuth, Ministerpräsident, der dann Annalena Baerbock aufgefordert hat, sie möge doch jetzt bitte den Botschafter einberufen von Eritrea. Das fand ich völlig bescheuert, weil der hat ja nun gar keine Schuld. Der hat Schuld, dass die Leute hier bei uns im Land sind, weil das scheiße Politik war und weil es halt diktatorische Züge hat, dass die da abhauen. Das ist seine Schuld. Aber dass die hier sind, das ist unsere Schuld. Da muss man nicht den Botschafter einbestellen. Da hätte man Nancy Faeser einbestellen sollen und sagen sollen, wie soll es denn jetzt in Zukunft werden? Noch mehr solche Festivals oder was?
Frau Faeser hat ja kommentiert und hat gesagt, diese Gewalt ist unerträglich. Aber sie hat mit keinem Wort erwähnt, wer die Gewalt macht. Sondern sie hat es so formuliert, als hätten wir die Gewalt gemacht. Das war das eine. Das andere, was mir dabei einfällt, ist, stell mal vor, wir würden nach New York gehen und würden in New York gegen die Bundesregierung demonstrieren und dann würden andere, die für die Bundesregierung sind, auch für die Bundesregierung demonstrieren und wir würden uns bekriegen in New York auf der Straße und dann kommt die Polizei und sagt, Freunde, jetzt aber Schluss mit lustig und dann fangen wir an, gemeinsam gegen die Polizei zu schießen. Ganz ehrlich, das wäre ja bald ein weltweiter Eklat. Das ist so irrsinnig und für uns ist das inzwischen hier in Deutschland selbstverständlich, was da passiert, auch in den Freibädern, ne? Immer nur Einzelfälle natürlich, immer nur Einzelfälle, aber immer mehr. Mit welcher Selbstverständlichkeit da Horden man muss einfach sagen, das Wort ist asozial, weil sie nicht sozial sind, sondern weil sie asozial sind. Horden von Asozialen, die andere Leute tyrannisieren, übereinander herfallen, sonst irgendwas machen. Mir geht das alles unglaublich auf den Senkel und ich bin fassungslos darüber, dass nichts passiert. Dass diese, klar, wer nie gearbeitet hat, wer keine Ahnung hat, wer keine Haltung hat, wer keine Moral hat, dass der natürlich auch Schwierigkeiten hat zu handeln. Und besonders, wenn es um die eigenen Fehler geht, kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber es macht das Land nicht besser, nicht glücklicher. Und ich glaube, die schönste Zeit, die wir alle haben, ist jetzt, weil die Bundesregierung ist im Urlaub seit letzter Woche oder seit dieser Woche. Und dann können sie ja kein Unheil anrichten. Das heißt, bis September haben wir jetzt erstmal Ruhe. Und es wird die beste, politisch beste, stabilste, beste Zeit sein, die es überhaupt gibt, wird jetzt sein, wo sie weg sind. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, ich hoffe wirklich, dass sie einfach, dass die Länder einfach sagen, komm, ihr nehmt keine Arbeitsplätze weg, ist ja so. Die nehmen uns ja, nehmen wir in keinem Land, also wenn die nach Frankreich fahren, nehmen sie ja keinen Arbeitsplatz weg, weil die arbeiten ja nicht. Ihr seid auch, euch versteht hier keiner, also die können ja auch keine Fremdsprachen, insofern ist es auch egal. Annalena hat gestern wieder einen super Vortrag gehalten über Weltbrände und sowas alles. Insofern, sie soll doch einfach da bleiben. Das wäre schön.
Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich habe gestern mit einer Politikerin gesprochen, das fand ich sehr interessant, die mir dann gesagt hat, ich habe dann gesagt, naja, ich habe ja immer so ein Restvertrauen, das habe ich zu jedem Menschen, so ein Restvertrauen, wo ich denke, ich könnte mich ja auch irren oder so. Und die hat dann gesagt, nein, das ist also diese Politiker, die im Moment da sind, die müssen zum Psychiater. Die arbeiten im Parlament ihre Psychosen auf. Und das, ja, das stimmt. Also ich fand es so spannend, weil es halt eben eine Politikerin gesagt hat, die nicht bei der AfD ist. Also das hat mich dann doch schockiert, das in dieser Klarheit zu hören. Aber dass die jetzt Urlaub machen, ist ja auch irgendwie ganz wichtig, weil die schreien sich ja mittlerweile auch im Bundestag. Früher haben die sich auch angeschrien, aber die haben nicht gesagt, du Wichser.
Nee, vor allem, sie haben sich substanziell angeschrien und sie haben immer darauf geachtet, ganz schlau, also nehmen wir Herrn Strauß zum Beispiel, hat immer darauf geachtet, dass er Dinge sagt, die die Presse leicht aufnehmen und verbreiten kann. Und zwar intelligent. Also irgendwelche Sätze, die intelligent sind, die man sich leicht merkt, die man dem Volk geben kann, die waren ja, da sind ja unglaubliche politische Talente am Werk gewesen. Das haben wir heute alles nicht. Heute haben wir beleidigte Leberwurst, trifft Mehrgewicht, trifft Ahnungslosigkeit. Das ist schwierig.
Das ist total spannend, was du da erzählst. Die haben sich also eloquent beschimpft. Das ist eigentlich. Ja. Und heute sagen sie, Sie Wichser, Sie machen mit Faschisten, mit Rechtsradikalen machen Sie, Sie alter Wichser. Ja. Davon ist nichts haltbar und nichts erwiesen. Der Landrat von Sonneberg, der ja gewählt wurde und ein quasi Demokratiekurs durchgemacht hat, wie nennt man denn das? Also der dürfte ja gar nicht gewählt werden, er hat eine Anwaltskanzlei. Ja, der dürfte ja gar nicht gewählt werden, wenn er antidemokratisch wäre. Trotzdem haben sich die Parteien wieder mal nicht nehmen lassen, zu überprüfen, ob er denn überhaupt demokratisch genug ist. Ja, jetzt haben sie ihn heute bestätigt. Sie haben also bestätigt, dass bestätigt ist, dass er das sein darf. Also es ist.
Aber jetzt pass auf, jetzt kommt das Irre. Er ist der einzig bestätigte Demokrat im weiten Umfeld, weil die ganzen ehemaligen SED-Schergen, die da waren, die wurden nie auf ihre Demokratietauglichkeit geprüft. Die ganzen Ex-SEDler, die da waren, ja, von der Linken zum Beispiel, die wurden ja nie geprüft. Das heißt, er ist der einzig geprüfte und zertifizierte. Das ist ein Premium. Der ist ein Premium-Politiker. Und nebenbei hat der Mann ja auch noch gearbeitet. Der ist ein Premium-Premium-Politiker. Und dann hat er auch noch auf seinen Dienstwagen verzichtet. Jetzt ist er ein Triple-Premium-Politiker. Alle ein Beispiel nehmen können. Schlimmer kann es ja nicht kommen. Schlimmer kann es nicht kommen.
Nein.
Übrigens, das Ausland, ne? Das Ausland hat ja immer mehr Schwierigkeiten mit uns. Ich weiß nicht, ob du gehört hast. Pink hat ja, ist ja gerade auf Tour in Deutschland. Wir haben sie ja in England schon gesehen. Fantastische Tournee, super Frau, großartig. In jeden Städten, in denen sie ist, ist ja mit ihrer ganzen Familie unterwegs und fährt dann immer mit dem Fahrrad durch die Städte und so. Und jetzt war sie in Köln und hat in Köln irgendetwas gesagt. Sie hat gesagt, ja, und ich kann euch nur raten, geht zu Rammstein-Konzerten, weil das ist richtig geile Show. Sie hat das deswegen gesagt, weil sie einfach sagen sollte, sie weiß auch, was in Deutschland gut ankommt und was cool ist und so. Das Stadion, Totenstille.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Und danach dann hat sie dann geschrieben auf ihrem, ich glaube Insta-Account war das oder so, hat sie dann geschrieben, oh, sie möchte sich entschuldigen, sie hat jetzt erst gehört, sie wusste gar nicht, was da passiert ist. Die Wahrheit ist, was ist denn passiert? Die Verfahren sind eingestellt, es gibt keine Verfahren, es gibt nichts. Und natürlich hat Herr Lindemann hat auch gesagt, er hat Sex gehabt. Auf jeden Fall hat er Sex gehabt, aber einvernehmlichen Sex. Und das ist total in Ordnung. Und es ist nichts mehr über. Ich kann es ja nicht ändern. Ich wäre der Erste, der sagen würde, ich finde es eine Sauerei, wenn man kleine Mädchen erpresst, wenn man Gewalt anwendet. Also kommt überhaupt nicht in Frage, geht überhaupt nicht. Würde ich auch sofort sagen, Künstler darf jetzt nicht mehr auf Tournee gehen, alles das. Aber es gibt keinen Beleg für irgendein Fehlverhalten, für einen Verstoß gegen ein deutsches existierendes Gesetz. Außer Gefühle von einzelnen Menschen, die im Zweifel auch noch, muss man jetzt ja sagen, auch noch gelogen haben. Nur um dazuzugehören, zu der Gruppe der Rammstein. Rammstein-Hater sozusagen, weil sie vorher nämlich nicht dazu gehört haben, zu den Rammstein-Fans, wollten sie jetzt wenigstens zu den Hatern gehören. Und jetzt ist es so, dass dann praktisch Pink sowas sagt und dass Pink sich jetzt entschuldigen muss bei uns für etwas, was nicht existent ist. Das ist ja fast, also mein Highlight der Woche, ich muss es nochmal sagen, wir beide sind ganz arme Würste, denn wir sind ja ohne Bonus-Hol.
Ja.
Wir haben beide kein Bonusloch. Wir können so oft sagen, dass wir Frauen sind. Man wird immer sagen, oh, der hat ja kein Bonusloch. Es kommt ja aus England, ne? Die Engländer haben, also das war ja eine, wegen mehr Gerechtigkeit, dass eben die männliche, der Mann, der sich als Frau fühlt, auch eine Frau ist, haben beide ein Hole, aber die Frau hat halt einen Bonus. Also die richtige Frau, die nicht mehr die richtige Frau ist, sondern die geburtsmäßige Frau. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ist auch egal. Fakt ist, es gibt Hole und Bonus-Hole. Und früher gab's Arschlöcher und Nicht-Arschlöcher.
Ja.
Ganz viele davon. Und ansonsten gab es, Arsch und vorne unterschiedlich. So.
Also das ist ja total krank auch. Also diese Debatte ist, das war für mich nicht neu. Es hat mich zwar schockiert, dass es schon wieder auf dem Tisch liegt, dieses Thema, aber ich habe davon schon öfter gehört, im Zuge der Worterfindungs- und Umbenennungsmaßnahmen, dass es sowas da tatsächlich in der Diskussion steht. Das passt ja auch ein bisschen in diese ganze Trans-Scheiß, passt ja auch ein bisschen zu der Wahl der Miss Niederlande. Da hat ja in der Transwahl eine Frau einen Mann gewonnen, der eigentlich ein Mann, ein Transi hat da gewonnen. Und der Witz ist, die Leute rätseln alle, ob das früher ein Mann war. Ich rätsel ja, ob das vorher ein Pferd war, weil der zweite Platz ist eindeutig viel schöner. Der erste Platz ist sehr, weißt du, so, ja, wenn du die ganzen Transwahlen anguckst, irgendwo habe ich gestern ein Bild gesehen, wo du sehen konntest, dass eigentlich alle Transwahlen in letzter Zeit Männer als Frauen waren. Also,
ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe deswegen schon, ich probiere mich ja abzulenken und ich höre auch möglichst wenig von diesen schwachsinnigen Nachrichten und wenn, will ich drüber lachen. Aber ich finde es auch ganz schlimm. Ich mag so gerne, also ich finde es ja total toll und freue mich schon richtig auf Donnerstag wieder, wenn man Gleichgesinnte in einem Raum hat und kann denen lustige Sachen erzählen und kann gemeinsam lachen. Ich finde gemeinsam lachen genau wie gemeinsam singen. Wir hatten das letztes Mal und so zu Live-Konzerten gehen, so finde ich ganz wichtig. Und deswegen ist es auch total wichtig und ich finde es auch total toll, dass wir solche tollen Veranstaltungen auch machen und dass du auf Tour bist und einfach weiterkämpfst und machst und du machst ganz viele Leute gesund und glücklich dabei. Stand übrigens auch ein schöner Artikel, habe ich gelesen, dass jetzt bewiesen ist, dass Lachen gesundheitsfördernd ist, extrem gesundheitsfördernd. Insofern bist du eigentlich ein Doktor, also Arzt, mehr oder minder.
Ein Heiler.
Ein Heiler, und zwar mehr Heiler als manch ein Arzt, muss man sagen, besonders nach Corona. Auf jeden Fall, ich finde es total wichtig, dass man eben gemeinsam lacht. Nur das Problem ist, dass inzwischen liefern ja diese Irrsinnigen in Berlin und alle möglichen anderen Irrsinnigen liefern dir ja so viele Vorlagen, dass man schon gar nicht mehr so richtig lachen kann, weil egal, was du erzählst, also wenn du jetzt zum Beispiel dich hinstellen würdest und würdest sagen, ihr werdet es nicht glauben, die Grünen haben gesagt, die Menschen müssen sich das rechte Bein abschneiden. Und zwar deswegen, weil nur dann, wenn man das rechte Bein abgeschnitten ist, ist garantiert, dass man kein Auto fährt. Dann würdest du ja nicht mehr drüber lachen. Du würdest ja nicht mehr sagen, ja, sowas bekloppt ist, sondern würdest sagen, ja, glaube ich, wer hat es denn gesagt? Die einzige Frage wäre noch, wer hat es denn gesagt? Und wahrscheinlich wird es aber wahrscheinlich junger Grüner oder so, dass jetzt die Beine amputiert werden müssen. Dann sind wir also ein Volk von Einbeinigen. Das ist jetzt schräg, aber kann man schon mal drüber nachdenken, weil wir wollen ja irgendwie hinkriegen, dass die Leute kein Auto mehr fahren. Und wenn sie das jetzt verdammt nochmal, wenn sogar selbst die Klimakleber mit dem Auto ins Parkhaus fahren, um das Parkhaus zu blockieren und auf die Frage, warum sie denn mit dem Auto fahren, sagen, ja, wie sollen wir es denn sonst machen und Lastenfahrrad haben sie nicht und das E-Auto ist auch zu teuer und Autofahren, sie müssen ja ihre Sachen hier, ihre Protestsachen irgendwo reinfahren. Wenn es denn selbst die das nicht hinkriegen, dann muss man den Menschen jetzt mal die Beine abnehmen. Und der Habeck hat ja auch gesagt, das darf man nicht vergessen, hat er neulich bei Lanz auch wieder gesagt, dass die Politik dafür verantwortlich ist, auch mal gegen das Volk und gegen die Meinung einfach Sachen durchzusetzen, weil sie es besser wissen. Und ganz ehrlich, wenn du dich hinstellst und erzählst das und hast du einen Zettel in der Hand, der aussieht wie eine Zeitungsausschnitt und sagst, ja, die haben gesagt, das rechte Bein muss ab. Meinst du, die Menschen würden drauf kommen, dass das ein Fake ist? Ich glaube heute nicht mehr.
Nicht alle, aber die anderen werden alle Nazis.
Ja.
Also Männer mit zwei Beinen, also Menschen mit Nazis. Zwei Beinen werden Nazis.
Ja.
Das bringt mich zu einer, wo ich auch denke, wie durcheinander das alles ist. Also die ganze Gesellschaft ist völlig verwurschtelt und total durcheinander. Ich sitze da jetzt in dieser, nennen wir sie mal, konservativen Talkshow. Also es ist ja eine, stimmt, es ist ein ist das ein konservatives Format? Naja, heute schon, weil sie sich diesen zeitgeistesgestörten Themen
hingeben. Ich finde das ein vernünftiges. Ding. Ich finde diese ganze Bewegung eine vernünftige Bewegung. Und News zum Beispiel ist ja im Prinzip das Portal des gesunden Menschenverstands. Weil da kannst du nachlesen. Du wirst immer sagen, also egal, ob du links oder rechts bist, wirst du sagen, aha, das ist mit gesundem Menschenverstand vernünftig aufgearbeitet.
Ja. Und aber unter den Kommentaren dieser Videos von gestern, ich gehe ja dann da rein und was schreiben denn die Leute so und guck mal da, ist ganz oft, und das muss ich dir sagen, ja, ich muss das ignorieren, tue ich auch, aber es ist schon spannend, wie viele Leute da schreiben, jetzt habt ihr ja auch schon so einen schwulen Clown da drin, ja, da bin ich raus. Also, was sie die hören, dann gar nicht mehr, haben wir auch noch, da, was mich tatsächlich auch sehr beängstigt, dass die Leute von diesen bunten Menschen, der ich ja nun immer war, die kannten mich jetzt nicht und jetzt denken die, oh, noch einer, obwohl die anderen ja alle nach mir gekommen sind. Aber ich werde jetzt automatisch von diesen Leuten, die so konservativ sind und sich zu dieser Zuschauerzahl dazu zählen, werde von denen auch gedisst. Also das
glaube ich nicht. Weißt du was, ich glaube das nicht. Und zwar, ich glaube es deswegen nicht. Wir hatten das neu schon mal. Also, 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Wie viele davon kennen dich? Wie viele von denen, die dich kennen, also es geht ja auch darum, die dich kennen, ja, lehnen dich ab und wie viele lieben dich? Und dann hast du eine ganz saubere Bilanz und ob da 3 Leute rumkrakehlen, ist völlig egal. Du wirst egal, also wenn ich sage zum Beispiel, ich spende jetzt der World Health Organization 1.000 Euro, dann wirst du auch einen Vollpfosten finden, der sagt, wie kannst du den spenden, das sind asoziale Nazis, blablabla. Du hast, es ist heute so schnell, Meinung wird so schnell in der Gegend rumgegeigt. Ich hatte neulich ein total tolles Beispiel. Ich habe was gepostet, was aus der Altpapierpresse sozusagen kam, direkt ganz offiziell, eine spannende Geschichte. Und dann schreibt jemand drunter Quelle, dann schreibe ich die Quelle hin, dann sagt er, die spinnen. Also erst wollte er wissen, dass es eine Nazi-Quelle ist, das war es dann blöderweise nicht. Und dann hat er gesagt, die spinnen. Also das geht nicht mehr. Vergiss es, dass es um Wahrheit und um echte Anliegen geht. Und wenn du, der Typ, der geschrieben hat, noch so ein schwuler Clown, wenn du mit dem selber sprechen würdest, dann ist der ganz klein, mit Hut und Stock, hat einen eingeschrumpften Pimmel, der in der Bauchhöhle verschwindet und hat nichts zu sagen. Das ist einfach so.
Also mein neues Wort ist Bimsbirne. Das habe ich von Ali Utlu gelernt. Der schreibt auch immer Bimsbirne. Und ich finde das Wort so schön. Ich habe nur geschrieben, ich bin kein Clown, du Bimsbirne. Ich finde das Bimsbirne. Birne ist so schön. Aber was du da sagst, das stimmt tatsächlich. Und zwar habe ich doch bei der gegen die AfD dieses Ding mit dem Plakat am Laufen. Ja. Die AfD hat übrigens noch nicht überwiesen. Die kriegen jetzt eine Mahnung von mir. Die wollen ja 2.500 Euro Schadenersatz bezahlen, weil sie dieses Foto benutzt haben. Das haben sie noch nicht bezahlt, das muss ich jetzt anmahnen. So, jetzt äußere ich mich auf Twitter ich werde über angekündigt, dass ich teilnehme in der Sendung Stimmt. Und dann taucht da jemand auf und sagt, dieser Kay Ray, hat der nicht für diesen Transverein gespendet, weil diese 2.500 Euro wollte ich ja für den Transverein in Osnabrück spenden. Der Grund, warum ich das da spende, ich muss es ja nicht erklären, tue ich aber jetzt mal, weil dieses Thema total komplex ist und weil es mitnichten so ist, dass es niemanden gibt auf dieser Welt, der sich im falschen Körper fühlt und auch der sehr drunter leidet. Ich bin tatsächlich ganz krass gegen diese ganze Ideologisierung des ganzen Gedönses, aber ich kenne jemanden, die ist 14 Jahre alt und hat ihr Leben lang das Problem, dass sie als Junge geboren wurde. Das hat nichts mit ihrem Umfeld zu tun, das hat nichts mit ihren Eltern zu tun, nichts mit diesem Verein zu tun. Das ist einfach so. Ich kenne die jetzt seit 4 Jahren und ganz abgesehen davon fühlt die sich von diesem Gedöns total belästigt. Sie geht in die Schule jeden Tag, was ich total beachtlich finde. Die geht in die Schule und niemand weiß, dass sie eigentlich ein Junge ist. Die lebt immer schon als Mädchen, immer schon. Also ziemlich früh, also als sie selber entscheiden konnte, was zieht sie an, hat sie sich eindeutig dafür entschieden, eben diese Mädchensachen zu tragen. Und sie trägt sie bis heute. Und sie will einfach nur ein Mädchen sein, in Ruhe gelassen werden und zieht dieses Ding durch. Und die wird auch von diesem Verein unterstützt, distanziert sich aber von dem Gedöns drumherum. Die will einfach nur ihre Ruhe haben. Und um diesen Mädchen indirekt etwas zukommen zu lassen, oder sagen wir, den Menschen, die sich in so einem Verein organisieren und dieses Problem wirklich haben. Ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die mit dieser Geschlechteridentität auch andere Dinge vermischen. Und dass sie auch von diesem Verein unterstützt werden, ist mir auch klar. Aber es gibt eben kein Schwarz und Weiß. Und deshalb habe ich das Geld dahin gespendet, weil die in diesem Verein auch organisiert ist, obwohl ihr das alles auf die Nerven geht, weil die sich auch für gewisse Sachen einsetzen, die diesen Kindern hilft. So. Und wenn jemand bei Twitter dann fragt, stimmt das, dass du für diesen Verein gespendet hast? Dann habe ich auch geschrieben, das geht sie einen feuchten Kehricht an, für wen ich was spende. Weil du weißt ja, du hast sofort Debatten.
Aber das ist das Ding. Weißt du, was das Tolle ist? Das Tolle ist, ob ich mein Geld aus dem Fenster werfe, anzünde, mir in den Po steck oder für Waffen ausgebe oder egal, was ich da, es ist meine Entscheidung. Ich muss für meine Entscheidung jeden Abend, dazu muss man diese Moral haben, aber jeden Abend gucke ich in den Spiegel und muss sagen, das hast du gut gemacht oder hast du scheiße gemacht. Das ist meine Sache, genau wie es deine Sache ist, was du mit deinem Geld machst, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn jemand jemanden für etwas verurteilen will, dann muss er sich zwanghaft, das war zumindest in meinem Leben immer so, dann muss man sich ja mit dem Thema beschäftigen. Beschäftigen mit einem Thema heißt nicht, ich habe irgendwo irgendwas gelesen, weil irgendjemand irgendwann irgendwas gemeint hat. Beschäftigen heißt in dem Fall, ich gucke mir mal an, was der Verein macht. Ich gucke mal nach Beispiele, ich gucke mal nach Reputation, ich gucke mal nach irgendwas Belegbaren selber. Blöde Nachricht kostet Zeit. Ganz blöde Nachricht ist mühevoll. Davor, und das ist, diese Moral ist weg. Die Leute schämen sich gar nicht mehr, sondern es geht darum, einen schnellen Satz rauszuhauen. Und eigentlich, glaube ich, geht es in erster Linie darum, dadurch, dass diese Politik unser ganzes Land gespalten hat, dass Familien, diese Basis der Demokratie, die Familie, die Basis unseres Lebens, von denen systematisch auch durch Corona und durch Klima und die ganze Scheiße zerstört wird, ist es so, dass viele desorientiert sind und nach Heimat suchen, nach Herden suchen. Und es ist eine Herde. Es ist ein Herdengedanke, dass ich sage, guck mal, ein schwuler Clown, weil ich weiß, meine 6 Freunde, weil mehr habe ich nämlich nicht, ja, die lesen das und sagen, ah, geil, er hat es ihm gegeben. Und die machen das nur für die 6 Freunde. Die machen es nicht gegen dich. Das ist ein totaler Irrtum, dass sie es gegen dich machen oder gegen den Verein. Sie machen es einzig und allein für ihre fucking 6 Freunde, um vor den Freunden als einer dazustehen, der das geil mal rausgehauen hat. Das ist Blödsinn. Auf dem Dom früher bist du auch nicht hingegangen, hast zum Farbigen gesagt, na du Neger, weil du hast nämlich Angst gehabt, dass der dir auf die Fresse haut. Und das ist das Ding. Das machen sie im Netz, haut dir halt keiner mehr auf die Fresse. Und du tust es und du hast schneller den Applaus, als dass du das Kontra kriegst. Und wer laut und schrill ist, hat heute mehr Recht als jemand, der Ahnung hat. Das ist leider Sign of the Times. Aber deswegen muss man sich nicht irritieren lassen.
Da sagst du etwas sehr Interessantes, weil das ist ja immer gerade in den letzten 2, 3 Jahren ist mir aufgefallen, dass ich mit meiner Art ziemlich alleine dastehe. Jetzt kann man natürlich sagen, das tust du ja nicht. Du stehst ja auf der Bühne und die Leute jubeln dir zu. Aber das ist meine Arbeit. Und die Leute jubeln mir zu, weil sie was zu lachen haben und weil sie sich entertained fühlen und weil sie einfach mal ein paar Stunden die Zeit vergessen wollen. So, das tun sie ja bei mir auch. Da haben sie auch Spaß. Deshalb, ich freue mich ja immer über Lob, über den ganzen Zuspruch zum AIDA-Thema und solchen Sachen. Und ich will jetzt das auch nicht so hinstellen, als wenn das nichts wert wäre. Das ist es mir, bedeutet mir sehr viel. Aber es ist natürlich klar, dass Menschen, die meine Arbeit mögen und mich durch meine Arbeit kennen, dass die so, mich supporten und dass die sagen, nee, dass wir sind auf deiner Seite. Es ist ein bisschen mehr wert. Ah, dünnes Eis, was ich jetzt sage. Aber wenn der Nachbar zum Beispiel sagt, okay, was die mit dir da gemacht haben, ich kenne dich jetzt gar nicht von der Arbeit, aber ich kenne dich halt privat und ich finde es nicht gut. Ich fühle mich ganz oft mit meiner Meinung, und das ist nicht schlimm. Früher hat mich das geärgert, aber das ist nicht schlimm, alleine da. Weil ich einfach eben das ganz furchtbar finde, sich über andere Menschen dann zu erhöhen. Mir geht dieses Transgedöns auf die Nerven. Trotzdem würde ich das nicht in aller Konsequenz ablehnen. Mir geht LGBTIQ+, die Schwulen gehen mir auf die Nerven. Trotzdem würde ich sie nicht in aller Konsequenz ablehnen. Mir geht das mit der Politik auf die Nerven. Aber trotzdem würde ich nicht die komplette Politik ablehnen, sondern, und das ja. Machen diese Leute.
Die sind sozusagen, das ist dieses, hier, das Leben des Brian, ne? alle Mann hoch, Daumen nach unten. Und dann muss jemand sterben. Und ob der sie recht hat oder nicht recht hat, ob das stimmt oder nicht, das prüft ja keiner. Es geht um das Gemeinschaftsgefühl. Es geht um dieses jetzt, ich gehöre jetzt hier und heute habe ich einen Freund gefunden. Oder ich tue jetzt hier und heute was, was meine 6 Freunde sehen auf Facebook, dass ich gemacht habe. Und gehöre ich zur Gemeinschaft. Das ist leider heute so. Und ich glaube, da bist du in einer extrem wichtigen Position, weil es ja die Politiker nicht mehr gibt, in intelligenter Art und Weise und vorbildlich und sowas alles. Und ich glaube, dass da eben Menschen wie du, die auf Bühnen stehen, die ihre Meinung sagen, und da beneide ich dich drum, und das würde ich am liebsten auch machen beruflich tatsächlich, weil das nämlich zurzeit das Wichtigste ist, was du tun kannst, den Leuten Halt geben, den Leuten Gemeinschaftsgefühl geben, den Leuten zeigen, ihr seid nicht alleine. Und es geht nicht darum, immer gegen alles zu sein und sich über alles lustig zu machen. Es geht auch darum zu sagen, Freunde, kommt mal wieder runter von der Palme. Lass uns mal einen schönen Abend haben. Und ganz ehrlich, das beste Beispiel ist ja immer für mich dieser Rollstuhlfahrer. Ne? Du machst einen Witz über Behinderte und dann lacht der Rollstuhlfahrer. Und dann frage ich, ich habe das als konkretes Beispiel von AIDA, weil es da 2 Menschen gibt mit Glasknochenkrankheiten, mit denen ich darüber lange gesprochen habe, ernsthaft auch. Und die sehr gerne AIDA fahren und so. Und die haben gesagt, wenn man über uns keine Witze machen darf, sind wir ausgegrenzt.
Ja.
Und das reicht mir. Das reicht mir. Da reicht mir, dass ein Betroffener das mir so sagt. Und damit ist das völlig legitim. Und jemand, der nicht behindert ist und sich dann darüber aufregt, dass du einen Witz über Behindertes machst, ja, das ist Rassismus. Und ich glaube, man muss den Leuten, und das ist die Aufgabe, die du eigentlich hast, ist, den Leuten erstmal 2, 3 schöne Stunden zu geben, aber ihnen auch das Gefühl zurückzugeben, sie gehören zu einer Herde und sie brauchen nicht über ihre 6 Freunde zu gefallen, irgendeinen Scheißdreck zu posten.
Genau, das ist ja auch das Ansinnen, was ich habe. Und ich betone immer zu Beginn meiner Show, dass nichts, was ich sage, das muss alles nicht richtig sein, es soll nur lustig sein. Ja. Und wenn es jemand nicht lustig findet, das ist ja eben, wenn jemand etwas nicht lustig findet, dann ist das immer feindlich. Wenn jemand wenn ich einen Witz mache über die andere Hautfarbe, dann ist das eben rassistisch. Obwohl da ganz furchtbar viele mit eben dieser Hautfarbe drüber lachen können, nur einer nicht. Der hat halt eben den Humor nicht. Das ist ja meine Denke, dass der dann einfach den Humor nicht hat.
Ja, aber guck mal, du kaufst früher, ne? Hast du eine Platte gekauft? Also David Bowie bringt ein neues Album raus. Dann gehst du in den Plattenladen und kaufst dir die Platte. Da finde ich irgendwie ein Lied, und da bin ich persönlich betroffen, wie der David Bowie mir ein Lied servieren kann, das mir nicht gefällt. Ist immer gewesen. So, ich habe Lieder toll gefunden und manche Lieder hast du nicht toll gefunden. Aber deswegen fange ich doch jetzt nicht an, gegen David Bowie zu schimpfen. Gegen den Gott der Musik. Wie kann ich auf die schwachsinnige Idee kommen, dass bei mir ein Lied nicht gefällt, was anderen Leuten übrigens gefällt, dass ich deswegen, ne, das ist ja der Hänsel-Peter-Faktor, wir nennen den ja Hänsel-Peter-Faktor, dass man in den Supermarkt geht und kauft seine Sachen und dann entdeckt man, dass irgendwo Sauerkraut steht und regt sich tierisch auf, weil man selber kein Sauerkraut mag, wieso der Supermarkt den Sauerkraut anbietet. Das ist einfach absurd. Das gibt es nicht. Und wenn man bei dir in die Show geht, dann soll man lachen. Und zwar möglichst viel. Aber man definitiv kann nicht jeder über alles lachen. Das ist auch okay.
Das bringt mich zu Kate Bush, wo du das sagst mit der Musik. Weil Kate Bush hat ja tatsächlich die ersten beiden Alben, die sie gemacht hat, mit dieser enorm piepsigen, hohen Stimme gemacht. Und dann hat sie ja beschlossen, also die wurde ja auch erwachsener, die war ja auch mehr oder weniger noch eine sehr junge Frau. Das dritte Album war ja Babushka, da war auch noch sehr, das war sehr Kate Bushig. Das vierte Album war The Dreaming, da hatte sie sich ein eigenes Studio besorgt und hat dann Rückwärtsgesänge da reingemacht, Didgeridoos, Vögel fliegen lassen, mit Dialekten gesungen, mit deutschem Dialekt, Rückwärtsgesänge, rumgeschrien. Und es hat mich damals persönlich verletzt, bin ich ganz ehrlich, weil ich ja so ein großer Kate Bush-Fan bin, immer schon, dass die Fans diese Reise nicht mitmachen wollten, dass sie gesagt haben, nee, das gefällt mir aber gar nicht, das ist ja nicht mehr Kate Bush. Also ihr abzusprechen, sich zu entwickeln. Das nächste Album, die Plattenfirma wollte das Album The Dreaming gar nicht auf den Markt werfen, weil sie gesagt haben, das geht gar nicht. Das ist nur noch Geschrei. Das ist so ein bisschen wie dieses Album von Nina Hagen, die hat auch so ein Album gehabt. Das hieß Non-Sex Monk Rock. Das war auch so ein Ding. Und ja, und das nächste Album von Kate Bush war dann Hounds of Love, also ja, Hounds of Love, wo Running Up That Hill drauf war. Und sie hat dann in ihren Liedern auch immer so eine Message gemacht, meine Kunst ist nicht eure Kunst. Also ich verkaufe hier nicht meinen Sex und ich verkaufe hier nicht mein Sexappeal und ich verkaufe nicht meine Kunst für euch, sondern es ist einfach, ich mache meine Musik und nehmt sie und macht damit, was ihr wollt. Und
ja. Mit Bildern. Wie oft hat man als Kind früher hat man gesagt, ne, Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, das, was der Miro da macht oder der Picasso, das kann ich auch. Bisschen buntes Zeug aufs Papier klatschen.
Ja.
Haben wir aber leider nicht gemacht, ist blöd.
Nein.
Aber so einfach ist es manchmal, ne, dass man sich da hinstellt und dann meint man, man könnte es auch und hin und her. Also ich habe, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ne, ich überlege die ganze Zeit natürlich, was mache ich jetzt Schickes am Donnerstag zum Beispiel, was kann ich da Schickes erzählen? Und ich habe was zu erzählen, ich will wirklich, also ich habe ein Anliegen, ja, so. Jetzt geht es ja darum, das will man auch möglichst gut machen, ich möchte auch, dass die Leute zufrieden sind und glücklich und du sollst dich auch freuen und so. Dann denkt man drüber nach und dann fängst du immer an zu denken, ja, aber ist das denn und kann man das denn? Und ich glaube einfach, man muss es dann zwischendurch auch einfach laufen lassen. Und man muss auch akzeptieren, dass jemand das nicht gut findet.
Ja, das ist sowieso die Königsdisziplin, wenn du auf der Bühne bist und du erzählst irgendwas, dass du es laufen lässt. Aber das kriegst du ja hin. Ich freue mich da sehr drauf. Das Schade finde ich ja, dass dieser Podcast erscheint ja dann, wenn die Show schon gelaufen ist. Da müssen wir dann im Urlaub drüber berichten. Was ich dir aber sagen kann, ist, wir haben gestern 90 Negerküsse bestellt.
Und auch weiße Brötchen dazu.
Es gibt dann, ja. Da freue ich mich schon drauf, weil das mit den Negerküssen hat beim letzten Mal, hat das gut eingeschlagen und jetzt habe ich mir gesagt, es kriegt einfach jeder ein Negerkussbrötchen dazu und der reinkommt, der kriegt das umsonst und kann die auch nennen, wie er sie will. Und das letzte Mal hatten wir tatsächlich ein paar zu wenig und jetzt haben wir 90 Stück und das wird dann schon laufen. Freue ich mich drauf.
Perfekt.
Ich freue mich sowieso immer auf diese Veranstaltung, wie die dann so langsam wächst. Und wir haben ja auch tolle Gäste.
Und wie gesagt, ich stehe an der Tür.
Ja, ach ja.
Ja. Ja.
Guck mal, wie spät haben wir es jetzt?
Du musst wir haben praktisch schon überzogen. Ich bringe noch kurz den Buchtipp. Ich meine, das muss ich ja machen. Aber diesmal ist es relativ einfach. Ich möchte dafür werben, dass, wer liest gerne einen einfachen, schönen, geraden, straighten Krimi mit einem klaren Helden, gut beschrieben, spannende Geschichten und so weiter. Ich lese das gerne. Und andere Leute lesen das ja auch gerne. Und deswegen empfehle ich für den Urlaub, es gibt am 26. Juli kommt der neue Roman von Lee Child raus. Lee Child ist ein Kriminalautor, der hat einen Helden geschaffen sozusagen. Den hat auch Tom Cruise zweimal schon gespielt, nämlich Jack Reacher heißt der Held. Gibt es zwei Filme mit Tom Cruise. Gut gemacht, tolle Filme. Auch spannende, einfache, gerade Filme. Und das neue Buch von Lee Child kommt am 26. raus und ich kann jedem nur empfehlen, holt euch ein paar Bücher von Lee Child, die könnt ihr hintereinander durchlesen, die sind total spannend, das macht total Spaß, die zu lesen. Und dann nehme ich noch ein Buch mit, und zwar habe ich mir in England bestellt eine Stand-Up-Comedy-Bibel, weil ich will was dazulernen.
Oh, wow, ist das spannend. Sehr schön, ich habe keinen Buchtipp, ich bin immer noch an, ich war der Mann bei Bild, da bin ich immer noch.
Gut.
Komm jetzt gerade in die wir schaffen das Phase. Ich glaube, da geht's jetzt rein in die 20.
Ja, auch tatsächlich ein ganz bitteres Kapitel. Ja, aber sehr spannend zu lesen auch.
Ja. Und dann fahre ich ja in Urlaub und im Urlaub habe ich die Bücher mit zwei von dir. Ich habe noch eins von Bowie, das nehme ich mit. Das habe ich noch nicht gelesen und dann nehme ich mit das Buch von Stephen King, was du mir gegeben hast, nehme ich mit.
Ja.
Und dann habe ich noch die Biografie von Wolf Biermann. Die muss jetzt auch endlich mal durch. Und ich hoffe, dass ich die schaffe.
In diesem Sinne, wir sehen uns Donnerstag und die Zuhörer hören uns mit einem Urlaubsspezial. Da freue ich mich drauf.
Ich auch. Ja, dann bis Donnerstag, lieber Boris.
Bis dann. Tschüss.